Wie sah denn die Arbeit in der rassenhygienischen Forschungsstelle aus?
Also das muss man sich vorstellen als eine Villa in Dahlem, die mit vielleicht 8 bis 10 eigentlich Frauenfürsorgerinnen besetzt war. Das sind, glaube ich, 2 Etagen gewesen, die sich von der Polizei massenhaft Papiere zuschicken ließen, meistens Befragungsniederschriften von Sinti, die sich dann unter Druck meist oder mit Tricks zu ihrer Verwandtschaft äußern und die dann versucht haben, daraus irgendetwas die Stammbäume zusammenzudrechseln. Ich sage das bewusst so mit Distanz, weil ich also schon Fälle hatte, wo man merkt, dass es nur darum ging, irgendwie Verwandtschaft festzustellen und daraus dann irgendeine eine Form von Mischlingsstatus zu errechnen, zu behaupten, sagen wir mal.
Also es war eine Forschungsstelle an sich, aber das ist eigentlich nur Ahnenforschung größtenteils, oder haben Sie auch die Leute praktisch festgehalten und dann untersucht, ob man irgendwelche körperlichen Merkmale allerhand, also feststellen kann, ob man genau sieht, aha, das ist ein Zigeuner, das ist ein Asozialer, oder war das wirklich nur Ahnenforschung?
Beides. Also es wurden in großem Umfang Fotos gemacht von allen möglichen Körperdetails, um genau dieser behaupteten rassischen Eigenart irgendwie wissenschaftlich auf die Spuren zu kommen. Bezeichnend ist, dass dieses gewaltige Material, was heute im Bundesarchiv liegt, eigentlich nie überhaupt zu richtigen Ergebnissen in Form eines Aufsatzes, einer größeren Arbeit oder so geführt hat. Offensichtlich kann man nur sagen, war das, was man behauptet hat, nicht beweisbar. Und sonst hätte diese Stelle ja ohne weiteres was publizieren können, aber es hat immer nur kleine Aufsätze gegeben, in denen die Sentenzen, die sie eben auch geäußert hatten, eigentlich verbreitet wurden. Den Beweis, wenn man so will, ist Robert Ritter, der Leiter der Stelle, eigentlich immer schuldig geblieben.
Jetzt, wo wir gerade bei Robert Ritter sind, welche Rolle spielt denn dieser Leiter der Ritter dabei?
Das war ein ehrgeiziger Tübinger Arzt, der dann durch einen großen Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft behauptet hat, dass er also durch diese auffällige Gruppe, die er da festgestellt hat, dass er der intensiver nachgehen wollte und durch sehr gute Beziehungen nach Berlin dann ein so kleines Institut beim Reichsgesundheitsamt eingerichtet bekam, um sich den Verwandtschaftsverhältnissen von Zigeunern zu widmen. Und dann eigentlich das verstanden hat, so eine Art Zuträgerinstitution für die Kriminalpolizei, die Reichskriminalpolizei zu werden. Das heißt, das war dann, muss man eher sagen, schon nicht mehr Forschung, das war angewandte Forschung, denn die haben so eine Art Rassendiagnose für Zigeuner dann verfasst. Und da hat er seinen Namen und seine Reputation dafür eingesetzt. Wissenschaftlich gesehen war das natürlich eine ziemliche Inselkonstruktion. Das war kein Lehrstuhl, er hat an keiner Hochschule gelehrt, er hat diese Ergebnisse nicht publiziert. Diese Wissenschaft muss man eigentlich in verschiedenste Anführungszeichen setzen, nicht nur wegen der menschenverachtenden Inhalte, sondern auch formal, technisch, auch nach den Standards der Zeit würde ich ihn nicht als etablierten Wissenschaftler bezeichnen.
Vielleicht können wir noch mal genauer darauf eingehen, wie das eigentlich aussah. Also was wurde mit einem Menschen, denn so ein Sinti oder ein Roma oder auch vermeintlich bezeichnet asozial, wie wurde das aufgenommen? Wie sind die hier also hingekommen? Was hat man mit denen gemacht? Und also wie sah das aus? Was steht in den Akten drin?
Ja, die haben versucht, Archivbelege aus allen möglichen Ecken zu bekommen, wo man anfangs eben Zigeunerbelege hatte oder später dann unter dem Begriff asozial, was immer sie darunter verstanden haben. Und das dann zu sammeln und vielleicht in Form von Stammbäumen oder meistens so zu organisieren, dass man die Vererbbarkeit von gewissen Eigenschaften bekommen konnte. Das heißt, die Mitarbeiter sind in Archive gefahren, in Gemeinden und haben Exzerpte aus Archivalien hergestellt, Vagantenlisten aufgekauft, die es zum Teil gedruckt gab, also gewissermaßen so die nachgenutzt haben, die gedruckten Steckbriefe der Polizei aus dem 18. oder 19. Jahrhundert und haben sich im Grunde auch ja nur an die Unterlagen halten können, wo dann auch Zigeuner draufstand. Ob es Zigeuner waren, das konnte derjenige, der dann vor den Akten saß, ja auch nicht mehr feststellen oder nicht feststellen. Es wurde einfach als gegeben genommen und mit diesen Unterlagen wurden dann Abstammungen weiter hergestellt.
Welchen Einfluss hatten dann diese Unterlagen auf die, also es ging ja zur Polizeistation, auf die Beamten in die Polizeistation, beziehungsweise was haben die veranstaltet dann damit?
Ja, also sagen wir, mit dem Material, was Ritter erst aus den Archiven, später durch dann dieses Einspannen der Polizeien bekommen hat, wurde er so eine Art Gutachtenstelle und hat sich dann sachverständig, in Anführungszeichen, wieder geäußert zum Rassestatus von einzelnen Sinti. Und das aufgrund seiner Unterlagen, die von außen niemand einsehen konnte, die auch nicht nachprüfbar waren. Und das war dann so eine erste Entscheidungsgrundlage, die die Polizei übernehmen konnte oder es auch lassen. Dafür haben wir auch Belege, um dann festzulegen, für diese Person legen wir jetzt nach den dann geltenden Standards eine Akte an. Der wird als Zigeuner in Anführungszeichen bei uns geführt.
Jetzt redet man auch von der Polizei, aber gab es noch mehrere Institutionen, die daran beteiligt waren? Und welche dann?
Später schon. Also das wurden eigentlich die verschiedensten Behörden dann, nachdem publik gemacht worden war, amtsintern hier, die Polizei hat da Kriterien und kann sich dazu äußern, wurden Arbeitsämter und andere Stellen dann angewiesen, auf diese Kategorien, die dann auch veröffentlicht wurden, im Reichsministerialblatt des Inneren Bezug zu nehmen und diesen Status auch in andere Unterlagen einzutragen, sodass es dann dadurch möglich wurde, sagen wir mal technisch, überhaupt Verfolgungsmaßnahmen über alle Ämter, wenn man so will, zu koordinieren oder überhaupt das durchzuführen. Das war einer der Punkte, dass eben, wenn man sagt, ich möchte die Zigeuner aus der Armee entlassen, dass ja niemand wusste, wer gilt denn nun als Zigeuner. Und in dem Moment, wo dann Reklame gemacht wurde dafür, wir haben diese amtstechnische Lösung, da wurde es umgesetzt. Und so haben wir dann durch diese Vernetzung der Behörden eigentlich erst auch die Verbreiterung der Verfolgung.
Sind auch Fälle bekannt, dass jetzt durch Stammbaumverwandtschaften eidstreue Nazis dazu in Verbindung gebracht wurden mit Zigeunern? Oder wie haben sie das geregelt? Also gab es da Konflikte zwischeneinander?
Gab es durchaus, immer wieder. Ich habe einen Fall, dass also ein 13-jähriges Mädchen, was dann beim BDM war und bei Pflegeeltern aufwuchs, aufgrund ihrer Verwandtschaft als Zigeuner angesehen wurde, wo dann das gesamte Umfeld sagte, das kann doch gar nicht sein, nicht? Sie war also nicht mobil und sie galt als Nazi. Und da hatte man dann ein Problem damit. Wie soll man das
beurteilen? Was hat man dann gemacht? Also mit ihr speziell?
Ich habe nur gesehen, dass die, wie es aussah, keinen weiteren Maßnahmen unterworfen war. Aber man kann das alles nicht verallgemeinern. Man kann sagen, in diesem einen Fall kann ich das feststellen, soweit das diese Akte hergegeben hat. Das war etwas offen. Denn wenn die zum Beispiel sie vielleicht doch deportiert haben, aber es nicht in der Akte vermerkt ist, kann ich deswegen natürlich nicht sagen, sie ist davongekommen.
Wer entschied überhaupt über die Deportation?
Das hat die Kriminalpolizei gemacht, ausschließlich. Sie konnte sich an verschiedenen Kriterien orientieren, das stand in den einschlägigen Erlassen und hatte da einen Ermessensspielraum, aber im Grunde der, wenn Sie wollen, Denunziant war dann diese Ritterstelle, die dann quasi den ersten Anstoß gegeben hat und die Polizei hat dann entschieden, welche Maßnahme von der Registrierung bis zum letzten zur Deportation ist denn durchzuführen.
Es hängt ein ganzer Rattenschwanz an Personal da drin. Also es ist ja die Hygieneforschungsstelle und bis zur Verwaltung, also zu Verwaltungseinheiten von Polizei und allgemeinen Arbeitsamt. Was ist denn mit den Leuten passiert, die Menschen praktisch denunziert beziehungsweise deportiert beziehungsweise überhaupt festgenommen haben? Also ist es später aufbereitet worden oder ist es vergessen worden?
Sowohl als auch. Also es gibt erschütterte Berichte, dass als sachkundig weitergeführte Bearbeiter plötzlich bei Entschädigungsfällen am Tresen vor Sinti saßen, die schon im Dritten Reich unter ihnen zu leiden hatten. Und die plötzlich dann feststellen mussten, dass jemand ihr Verfolgungsschicksal beurteilen soll, der selber Teil dieses Verfolgungsapparates war. Es gibt auch Leute, die nicht wieder zu Amt und Würde gekommen sind. Ritter selber ist so ein Fall. Der hat also nur bei einer Kommune Frankfurt nach dem Kriege weitermachen können und seinen Rang eines Regierungsdirektors im staatlichen Dienst bei der Reichs- oder später Bundesverwaltung, müsste man analog sagen, hat er nicht mehr gehabt. Es gab viele, viele Polizisten, die beteiligt waren in den Aktionen und da die Polizei per se erstmal als unverdächtig galt, die grüne Polizei im Gegensatz zur Gestapo, die also weiter im Amt geblieben waren. Sodass also später, als zu diesem Tatkomplex Verfolgung und Vernichtung der Zigeuner offiziell ermittelt wurde, Polizisten, die ermittelten, teilweise konspirativ in den eigenen Polizeipräsidien arbeiten mussten, damit die entsprechenden, teilweise ranghohen Polizisten in den 50er, 60er Jahren nichts mitbekamen von diesen Ermittlungen und nicht Gegenmaßnahmen einleiten konnten.
Und wird das heute aufbereitet oder wird das auch wieder verdrängt oder vergessen?
Also ich meine, wir können heute sagen, wir haben eine ziemlich breite Forschungslandschaft. Wir haben vor allen Dingen eine ganz starke Lobbyarbeit, die ausgehend vom Zentralrat der Sinti und Roma in Heidelberg das Thema in der Öffentlichkeit hält, mit Ausstellungen verbreitet. Wir haben einen sehr hohen Kenntnis- und Informationsstand. Das ist in den letzten 20 Jahren gewachsen. Es ist wirklich ein Thema geworden. Und schon die Tatsache, dass wir beide uns jetzt öffentlich, sage ich mal, unterhalten, ist ja schon ein Beleg dafür, dass das nicht verdrängt oder vergessen wird.